Guten Morgen, Gemeinde. Und guten Morgen, Livestream. Ich hoffe, dass diese Predigt weltweit geht, weil das ist eine Botschaft, die absolut wichtig ist, die dran ist. Und dafür danke ich Gott. Und bevor ich anfange, bete ich erstmal, weil mit Gebet oder ohne Gebet fällt alles oder steht alles. Ja, Herr, ich danke dir einfach, dass ich hier stehen darf, dein Wort bringen darf, dass du mich auserwählt hast und Heiliger Geist, diese Botschaft ist von dir, weil du willst etwas bewegen in unseren Familien, in unseren Arbeitsstätten, in unserer Gemeinde, in unserem Land. Und dafür danke ich dir einfach. Es sind deine Worte und sie haben Kraft und sie werden etwas verändern und wir werden das sehen und spüren und dafür danke ich dir. Im Namen Jesu Christi. Das ist die Botschaft von heute. Das war 1983. Ina Deda hat gesungen, neue Männer braucht das Land. Und das ist die Wahrheit. Gerade in unserer Zeit umso mehr. Was damals in Sodom und Gomorra ablief, das können wir ja in der Bibel lesen. Das ist heute ganz normal. Aber ich sage, das ist nicht normal, was hier abläuft. Denn es ist nicht normal, es wird Zeit, dass Männer aufstehen und die in ihrem Leben sagen, ihr alle könnt tun, was ihr wollt. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Es kann nicht sein, dass Männer auf der Couch liegen, das Leben genießen und die Frauen tragen die ganze Verantwortung. Das ist nicht Gottes Wille. Ja. Für Deutschland wird es Zeit, dass Männer aufstehen, die Gott mehr lieben als alles andere. Die ihn und seine Gesetze und Gebote an die erste Stelle setzen. Die sagen, ich folge meinem Gott nach, egal was es mich kostet, bis zu meinem letzten Atemzug. Männer, die die Werte der Familie ehren und an ihnen festhalten. Männer, die ihre Frauen lieben, ehren, führen und dies auch in schlechten Zeiten und nicht die Flinte in das Korn werfen. Männer, die die besten Väter der Welt sind, die ihre Kinder lieben und ihnen auch Grenzen setzen. Amen. Das ist wichtig. Ein Jahr später kommt dann ein zweites Lied. Jawohl, wann ist der Mann ein Mann? Das passt doch zusammen. Die Ina hat gesungen, neue Männer braucht das Land. Und der Herbert hat gesungen, wann ist der Mann ein Mann? Und das ist eine gute Frage. Und die wollen wir heute auch uns damit beschäftigen und auch Licht daran bringen, weil es wichtig ist. Wann ist der Mann ein Mann? Wenn er den anderen unter den Tisch säuft, ist er dann ein Mann? Wenn er andere unterdrückt und niedermacht? Wenn er Frauen und Kinder schlägt und sich als Macho aufspielt, ist er dann ein Mann? Danke für eure Unterstützung, finde ich cool. Ich muss sagen, für mich sind das kleine Jungs, die nicht gelernt haben, ein Mann zu werden. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Ein Mann übernimmt Verantwortung und trifft Entscheidungen für sich und für andere. Und ich nehme euch jetzt mit auf meine Reise von einem verlorenen Sohn zu einem Mann, der heute noch auf dem Weg ist. Erster Punkt, mein Lebenszeugnis oder anders gesagt, auf der Suche. Mein Vater stammt von Karlsbad und meine Mutter von Dresden. Ich wurde am 1.10.1960 in Schuppach geboren, als drittes Kind und es kamen dann noch zwei weitere Geschwister auf die Welt. Mein Vater hat im Straßenbau gearbeitet und Geld war in unserer Familie Mangelware. Er hat immer versucht, das Beste zu geben, aber meistens ist ihm das Wenige, was er hatte, in der Hand zerronnen. Alkohol, Minderwertigkeit waren für ihn ein großes Problem. 5 Kinder, kein Geld und kein Gott auch noch. Meine Mutter ist dann in eine Glaubensrichtung gegangen, von der ich nicht weiß, ob es der richtige Weg ist. Wir als Kinder mussten dann in diese Versammlung mitgehen. Mein Vater wollte damit nichts zu tun haben, mit Gott nicht, mit Kirche gar nichts. 1976 habe ich dann meinen Hauptschulabschluss gemacht. Boah, es werden einige sagen, Hauptschulabschluss, das war damals noch was, muss ich sagen. Auch wenn er heute nichts mehr wert ist. Und man kann auch mit Hauptschulabschluss etwas werden. Im gleichen Jahr, 1976, begann ich dann meine Lehre als Dachdecker und 1979 schloss ich dann diese mit dem Gesellen, mit einem sehr guten Gesellenbrief ab. Dann war ich in Darmstadt auf der Hessenmeisterschaft, habe dort den 5. Platz belegt. Dachdeckerprüfung, Dachdeckerhandwerk. Mein Meister war richtig stolz auf mich und mein Vater auch. Das war das erste Mal, dass mein Vater richtig stolz war. Weil meine zwei größeren Geschwister, die haben keine Prüfung bestanden. Er hatte, will ich auch sagen, nicht nur schlechte Seiten, er hat auch gute gehabt. Nur, die konnte er manchmal nicht so zeigen. Und das ist schlimm. Ich hatte aber ein geistiges Erbe mitbekommen, wie wir eben schon gesagt haben. Alkohol, Minderwertigkeit und keine wahre Identität als Mann. Es war doch ganz normal, dann nach der Arbeit am Wochenende Bier zu trinken und nicht nur eins, sondern bis zum Abwinken. Das war mein Stand damals. Es ist doch normal, es macht doch jeder. Ich habe dann versucht, den Weg mit Gott zu gehen, aber ich muss sagen, das war ein mühevoller Weg. Zu viele, das darfst du nicht, das ist verboten, du musst. Und eines Tages habe ich dann gesagt, ich will nicht mehr, weil es war schlimm, in diese Versammlung zu gehen, dort anwesend zu sein und Gott nicht mehr im Herzen zu haben. Das war das Schlimmste für mich, was es gab. So, also bin ich da rausgegangen und als Konsequenz wurde ich dann aus der Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen. Das heißt, keiner hat mehr mit mir gesprochen, auch wenn sie mich gesehen haben. Ich war wie geächtet und ich hatte meinen ganzen Bekanntenkreis verloren, weil man durfte ja keine Freundschaft mit der Welt haben. Also war ich ganz alleine. Und in dieser Zeit habe ich die Erika kennengelernt. Zum Glück, oder war es Gottes Wille? Das ist ein Fragezeichen, aber ich denke eher das Zweite. Ich war noch immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Männlichkeit, Vaterschaft und ich konnte es nicht geben. 1988 und 1990 wurden dann unsere zwei Söhne geboren, doch ich lebte in meiner eigenen Welt. Damals war es mir absolut wichtig, was meine Arbeitskollegen von mir halten und meine Feuerwehrkameraden. Das war das Wichtigste, das war der Maßstab für mich. Und deswegen kamen die auch an erster Stelle. Meine Familie, danach irgendwann. Wenn es zu Hause Probleme gab, bin ich in die Kneipe, habe mich zugesoffen. Und dort habe ich dann den Dicken gemacht. Ich bin doch ein Mann. Ich war aber kein Mann. Aber das habe ich erst erkannt, wenn man Abstand zu der Sache bekommt und auch eine neue Sichtweise. Ich war nur ein verletztes Kind. 1999 war dann unsere Ehe eigentlich am Ende. Wir sind nur noch zusammengeblieben wegen unserer Jungs. Und in diesem Jahr fing Erika an, in eine christenfreie Christengemeinde zu gehen, nach Hattama, durch unsere Nachbarin, die hat doch gesagt, komm doch mal mit. Aber ich wollte damit nichts zu tun haben, weil ich habe mit Gott gebrochen und ich habe gesagt, ich will nie mehr dahin gehen. Aber jetzt kommt das Erstaunliche, Erika veränderte sich. Sie blühte auf und ich beobachtete sie ganz genau, auch wenn ich nichts gesagt habe, weil das wäre ja dann schon wieder etwas zugeben müssen. Eines Tages bin ich dann mitgefahren in die Gemeinde nach Hattama und das könnt ihr mir glauben, das hat mich viel, viel Überwindung gekostet. Aber ich bin nur der Erika willen mitgefahren, weil sie alles gesagt hat, fahr doch mal mit, guck dir das an. Und heute muss ich sagen, zum Glück. So, also komme ich in die Christengemeinde und der Erste, der mir über den Weg läuft, war die Maria Bob. So, dann hat sie einen Satz gesagt, den weiß ich heute noch genau wie damals. Da ist ja der Bub, für den wir gebetet haben. Wow, ich war total erstaunt. Da hat jemand gebetet für mich und ich wusste es noch nicht einmal. Und deswegen ist die Maria heute noch eine geistige Mama. Wenn die Maria etwas sagt, das mache ich. Und der Gottesdienst dort lief ganz anders ab, wie ich es überhaupt gewohnt war. Das war freier irgendwie. Zuerst haben die da gesungen. Oh, ich habe gesagt am Anfang, die singen, das nervt mich ja. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann zweitens, der Pastor hat die Spenden erhoben. Jetzt habe ich gedacht, jetzt will er noch mein Geld haben. Nee. Und dann ist die Ärger beim Beten umgefallen. Da habe ich gesagt, doch, das war's. Also. Aber eins wurde auch gesagt und das war etwas ganz Neues für mich. Jesus lebt, rettet und heilt, auch heute. Und diesen Satz habe ich mir gemerkt. Den habe ich mir wirklich gemerkt. Weil für mich hing er irgendwie immer noch am Kreuz. Also habe ich mich auf den Weg eingelassen. Aber ich muss auch sagen, am Anfang hat die Erika jeden Samstag gesagt, Bernd, komm, morgen im Gottesdienst. Sie hat immer gezogen an mir. Ihr Frauen, macht das nicht. Weil irgendwann habe ich gesagt, nein, ich will nicht mehr, weil der Druck wurde mir schon wieder zu groß. Jeden Sonntag, ich muss dahin. Hört er schon wieder? Ich muss. So, dann bin ich nicht mehr mitgefahren. Aber eines Tages kam dann der Tag, der Sonntag, wo ich gesagt habe, heute fahre ich mit, weil ich es will. Weil das meine Entscheidung ist. Und dann ein Jahr später, im Jahr 2000, habe ich dann die beste Entscheidung getroffen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Jesus, du bist ab heute der Herr meines Lebens. Dafür bin ich dankbar, ich habe ihn angenommen und er liebt mich. Er hat mich auch damals geliebt, egal, auch wenn ich viele Altlasten noch hatte. Jetzt müssen wir etwas bedenken. Wenn du Jesus als deinen Herrn annimmst, dann nimmt der Heilige Geist Wohnung in dir. So, es wird ja immer gesagt, du sollst Bibel lesen, du sollst mit anderen sprechen, du sollst das machen, du sollst das machen. Und ohne den Heiligen Geist ist die Bibel tot. Es ist nur ein Buch, wie jedes andere. Und der Heilige Geist in dir, der macht dich hungrig darauf. Der macht das Wort lebendig. Er gibt dir Bibelstellen, die für dich sind. Er hat mir dabei geholfen, Vorbilder zu suchen aus der Bibel, wo ich mich selbst wiedererkenne. Und das ist der Unterschied zu anderen. Und der Heilige Geist, dafür bin ich dankbar, dass er mir auch aufgeschlossen hat, Lobpreis. Lobpreis finde ich so cool. Ich liebe es inzwischen. Auch heute den Lobpreis, habt ihr das gemerkt? Der war gesalbt und ich bin dankbar dafür, dass sich Menschen da vorne hinstellen und ihr Bestes geben, weil sie mit Gott sind. Und der war gigantisch. Ich hätte gern noch weitergemacht, aber jetzt bringen wir das Wort. Aber eins war ich jetzt am Anfang immer noch nicht, ein Mann Gottes. Das ist ein Weg, ein Prozess. Aber in der Gemeinde damals sind mir Männer aufgefallen, die hatten was. Die hatten eine Ausstrahlung gehabt, so eine Aura, wo ich gesagt habe, Herr, ich weiß nicht genau, was die haben, aber was die haben, das will ich haben. So eine Selbstsicherheit, so gottverliebt und doch ihren Mann stehen, egal in was für Situationen. Ich war auf dem Weg, ein Mann Gottes zu werden. Und jetzt kommt das Aber. Bild Nummer 3. Du kannst nur ein Mann Gottes werden, wenn du vorher auch ein Sohn Gottes gewesen bist. Und das ist eine Wahrheit. Guck, so habe ich vorher immer geguckt und danach so. So, da ganz links nicht, das brauchen wir nicht. Aber versteht ihr, du kannst nur ein Mann Gottes werden, wenn du vorher auch ein Sohn gewesen bist. Und weil ich das nie gelernt hatte, ein richtiger Sohn zu sein, musste ich mich auf diesen Weg begeben. Jetzt kommt der zweite Punkt. Wie wird man ein Mann? Das ist eine sehr gute Frage. Sie beinhaltet eigentlich alles, wonach wir trachten in unserem Leben. Also ich habe gesagt, im Jahr 2000 habe ich mein Leben übergeben und da habe ich jetzt angefangen, mit 40 Jahren Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Aber ich kam über einen bestimmten Punkt nicht hinaus. Ich war in meinem Inneren immer noch ein verletztes Kind. Und es war jetzt an der Zeit, in meinem Leben aufzuräumen. Es ging um das Thema Vaterschaft und ich durfte lernen, was es heißt, Sohn zu sein, obwohl ich eigentlich im biologischen Bereich schon Vater war. Ich versuchte aus eigener Kraft heraus, ein guter Vater zu sein, aber ich versagte immer wieder. Also begann ich mich mit meinem eigenen Vater auseinanderzusetzen. Ich begann ihn zu segnen, ihn zu ehren, Zeit mit ihm zu verbringen. Und das ist ein Prozess und das geht nicht von heute auf morgen. Also habe ich mich hingesetzt, einen Brief an meinen Vater geschrieben. Und ich, der eigentlich nicht so gerne Briefe schreibt, konnte es. Warum? Wisst ihr das? Weil der Heilige Geist in mir ist. Er führt mich doch, er leitet mich. Und er gibt ja auch die Worte für so einen Brief. Und am Anfang von diesem Brief kamen negative Worte. Anklage, was er alles getan hat, was er nicht getan hatte. Und irgendwann kam das erste positive Wort. Vorher, den Rest habe ich weggeworfen, verbrannt. Und dann habe ich die positiven Worte geschrieben, die Gott für ihn hat, wo die auch in meinem Herzen jetzt drin waren, weil der Heilige Geist hat mein Herz verändert. Ich habe ihm geschrieben, dass er ein Held war. Er hat im Straßenbau gearbeitet. Er durfte viele Maschinen fahren. Und als Kinder, als Jungs war es so immer das Größte, auf so einer Maschine mitzufahren, wie er mit den Raupen gefahren ist und so weiter. Und das habe ich alles geschrieben. Die guten Sachen, die er hatte. Und dann habe ich ihm den Brief gegeben. Es kam lange Zeit nichts. Und dann eines Tages haben wir miteinander gesprochen, wo er mir gesagt hat, er freut sich über mich, dass ich ein guter Sohn bin. Und wir haben uns vergeben, beide Seiten. Ich habe ihm vergeben, was er getan hatte oder was er nicht getan hatte. Weil ich habe auch danach gesehen, wie er das geistige Erbe, das er bekommen hatte von seinem Vater. Das dürfen wir nie vergessen. Aus Opfern werden eines Tages Täter. Ich achtete ihn als Vater und nun war ich ein Sohn geworden, ein richtiger Sohn. Und das wünsche ich jedem hier. Und von Gott und der Kirche wollte mein Vater immer noch nichts wissen, aber es kam die Gelegenheit, wo es dann soweit war. Er musste ins Krankenhaus, er hat schlecht Luft bekommen, meine Mutter hat die Tasche gepackt. Dann habe ich zu ihm gesagt im Auto, Vater, wir wissen nicht, wie die Sache hier ausgeht. Willst du nicht dein Leben Jesus übergeben? Und das hat mich auch Mut gekostet. Weil ich hatte schon vorher mit ihm gesprochen und die Enttäuschung steht ja immer dann gegen einen. Er hat immer gesagt, nein, nein, nein. Und jetzt auf einmal sagt er, ja. Und es hat etwas bewirkt. Und er hat sein Leben übergeben. Und das Schönste war, dann ist er im Krankenhaus gelegen, da hat er mit anderen Männern gebetet auf einmal. Das ist so eine Veränderung, was man vorher nicht für möglich gehalten hat. Mit Gott ist es möglich. Ich ließ mich dann von Gott und meinem Pastor herausfordern und durfte in der Gemeinde immer mehr Aufgaben übernehmen. Ihr müsst wissen, früher, ich wollte nicht vor Leuten sprechen. Auch auf der Arbeit, ich wollte keine Verantwortung übernehmen. Ich wollte immer im Hintergrund gute Arbeit machen, sauber, korrekt, alles. Und die Lorbeeren haben immer die anderen bekommen, weil ich wollte nicht nach vorne. Und schönen Gruß an die letzte Reihe, da habe ich auch gesessen. Aber eines Tages werdet ihr auch hier vorne sitzen. Das ist gut so, weil das bezeugt ja auch etwas, weil in der letzten Reihe habe ich immer eine Wand im Rücken. Ich kann alles beobachten und so weiter. Aber Gott wird schon zu dir sprechen und sagen, mein Sohn, meine Tochter, jetzt wird es mal Zeit, dass du nach vorne kommst. Und da freue ich mich drauf. Ich habe eins gelernt, das war, mit Gott kannst du alles. Mit Gott kannst du alles. Bei ihm laufen viele Dinge gleichzeitig ab und wir sehen die Zusammenhänge oftmals erst im Nachhinein. Im Jahr 2013 hat dann der Heilige Geist zu mir gesprochen, du wirst die Beerdigung von deinem Vater leiten. Und da er schon Verantwortung hier in der Gemeinde hatte und sowieso Vertretung gemacht habe für unseren Pastor, wenn der Urlaub hat, also habe ich gesagt, okay, Heiliger Geist, ich mache das, ich stelle mich dieser Aufgabe. Und ich hatte genügend Zeit, mich darauf vorzubereiten. Bei mir läuft das immer ab im geistigen Bereich. Wenn ich mich selbst sehe, wie ich etwas mache oder wie ich hier vorne auf der Bühne stehe, dann kann ich das. Ich hole mir das aus der vierten Dimension zu mir rüber und dann wird es meins. Also habe ich mich damit auseinandergesetzt, das Skript erstmal von der Beerdigung durchzulesen. Dann habe ich mir ein Bild gemacht, wie das so abläuft. Und dann am 2. Dezember 2015 war es dann soweit. 2 Jahre später. Mein Vater ist gestorben. Und ich muss sagen, es war gut, dass er gestorben ist, weil er konnte nicht mehr. Er hatte keine Kraft mehr gehabt. Und es war gut, dass er eingeschlafen ist. Und am 12.12.2015 war dann die Beerdigung. Und eins muss ich sagen, nur als ein Mann Gottes konnte ich diesen Auftrag erfüllen. Am Anfang, ich bin in die Trauerhalle rein, dort hat alles geheult. Ich habe gesagt, ich muss raus, ich brauche Luft. Ich muss erst mal selbst mich fassen, versammeln, zusammenfinden. Und dann habe ich die Trauerfeier geleitet. Ich durfte es. Und von dieser Feier muss ich sagen, ist ohne mich selbst zu rühmen, weil der Heilige Geist hat es ja sowieso gemacht. Ich habe zuerst mal geschrieben, den Lebenslauf von meinem Vater, dann Charakter, was hat ihn ausgemacht? Woran kann man ihn auch heute noch erkennen, bei manchen Dingen, die man heute noch sieht? Dann, dass er sein Leben Jesus übergeben hat, dass ich genau weiß, wo er steht, wo er jetzt ist, dass es ihm jetzt besser geht. Das alles habe ich dort reingebracht. Und dann ist jemand aus unserem Dorf, ein Nachbar, der ist im ganzen Dorf rumgelaufen, auch zum Ortsvorsteher, hat gesagt, der Bernd hat da eine Beerdigung geleitet. So einen hat er noch nie erlebt. Und das sage ich zur Ehre Gottes auch, weil das ist wichtig, weil er macht es, nicht ich. Und das Schönste daran ist, ich habe meinem Vater die letzte Ehre erwiesen und auch Gott, meinem Vater im Himmel. Aber abends, als ich dann samstagsabends, wo ich dann zur Ruhe gekommen bin, dann ist mir erst bewusst geworden, was ich da wirklich getan hatte. Ja? Das war so groß für mich. Vorher war das immer nur, du hast einen Auftrag, du musst das erledigen. Und das wollte ich machen. Ich habe ja gesagt, also mache ich das auch. Aber das war schon ein großes Ding und ich bin Gott dankbar dafür. Doch das Leben geht weiter. Und dann kam das Jahr 2016. Von unserem Pastor bekam ich die Aufgabe übertragen, du leitest ein Begegnungswochenende in Heilbronn unten. Und leiten ist etwas anderes wie dienen, gell Thomas? Ja, weil du trägst die ganze Verantwortung, du musst Rechenschaft abgeben, eine fremde Gemeinde. Und die ersten 2 Nächte ist mir alles eingefallen, ist, was schiefgehen kann. Ihr könnt mir glauben, alles, alles. Aber dann habe ich gesagt, so Herr, das muss jetzt fort hier, frischer Wind muss rein. Ich habe gesagt, Herr, wenn du das sagst, dann mache ich es. Und ich muss sagen, das war so eine Aufgabe für mich, die war so groß. Und ich habe gespürt und gemerkt, das kann ich nur, wenn ich abhängig bin vom Heiligen Geist. Und viele Menschen, die wollen die Verbindung zu Gott wie bei einer Marionette abschneiden. Und ich sage immer, diese kleinen Fäden müssen noch dicker werden. Sie müssen so dick werden, weil ich will nur in seinem Auftrag gehen, nur in das sagen, was er sagt. Und dann habe ich auch Erfolg. Und dann bewegen wir auch etwas. Und das war ein Wochenende, ich muss sagen, du hast gespürt, dass der Heilige Geist da war. Die Menschen waren offen, man war ja auf unvoreingenommen dahin gekommen, man hat ja sowieso keinen gekannt. Und der Heilige Geist, wie er das gewirkt hat, das war wunderbar. Und danach hat Gott zu mir gesprochen, das war mein Meisterstück. Das sage ich jetzt nicht, um mich hier hochzuheben, nein, weil es kostet dich ja auch etwas, es kostet dich Überwindung, kostet schlaflose Nächte. Das kostet dich alles. Aber ich bin ja noch lange nicht am Ziel, auch wenn ich jetzt Meister bin. Es geht ja immer weiter. Und ich sage immer, ich bin erst mal am Anfang von meinem Weg. Der dritte Punkt ist, werde zu einem Mann Gottes. Ich spreche jetzt heute extra nur viel zu den Männern. Das macht aber auch nichts. Weil wenn die Männer etwas verändern, in der Familie, auf ihrem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, dann wird sich etwas verändern. Und in Deutschland, dann wird sich etwas verändern. Und die Frauen haben auch etwas davon, weil nicht die Frauen sollen kämpfen, sondern die Frauen wollen sich auch mal an den starken Mann anlehnen, bei ihm Ruhe finden, Schutz haben. Und Gott hat mal so zu mir gesprochen, wenn es sein muss, oder auch durch unseren Pastor, wenn es sein muss, muss ich für meine Frau sterben. Mach dir als Mann mal Gedanken darüber. Werde zu einem Mann Gottes, das ist ganz einfach und auch nicht. Triff Entscheidung, übernehme Verantwortung. Fange an, den Weg, den Gott für dich hat, zu gehen. Du wirst an deine Grenzen kommen, das verspreche ich dir. Aber, jetzt kommt das Aber, du wirst diese Grenzen auch mit ihm überwinden. Und das ist das erste Mal, wenn du das erlebst, das allererste Mal, dass du mit ihm etwas geschafft hast, danach willst du weitergehen. Es werden auch Rückschläge kommen, ist ja ganz normal. Aber ist doch nicht schlimm, dann stehen wir halt wieder auf und gehen weiter, immer weiter mit ihm. Und er will dir immer mehr geben, weil dadurch wird er sein Reich auch weitergegeben. Weil wir sind dann die Beispiele, positive Beispiele, nicht negative Beispiele in den Nachrichten, über die jeder spricht, sondern positive. Du wirst dich verändern und deine Einstellung wird sich verändern. Was für mich früher normal war, das ist heute nicht mehr normal. Heute manchmal, wenn ich daran denke, was ich alles verbockt habe, da kann ich doch manchmal sagen, Gott, gut, dass du bei mir warst, auch wenn ich dich manchmal nicht so wollte. Gell? Fange einen Neustart mit deinem Gott an. Ich habe jetzt extra gesagt, mit deinem Gott, weil er muss zu deinem Gott werden. Ansonsten ist das zu unpersönlich. Wir wollen ja eine Beziehung aufbauen zu unserem Vater im Himmel, zu Jesus, zum Heiligen Geist. Und das, wenn du das hast, dann werden die Banden immer stärker und er wird dir immer größere Aufgaben geben. Und das ist das Schöne dabei. Du wirst Erfolge haben. Ich weiß noch, mein erster geistiger Kampf, der war im Keller unten. Der Kanal war verstopft. Ich war arbeitslos, hatte kein Geld gehabt. So, und was machst du jetzt? Jetzt habe ich eine Spindel mir gekauft, 5 Meter lang, und ich habe versucht, den Kanal sauber zu machen. Es ging nicht. Und als kam eine Stimme, und ich war ja damals ungeübt, die sagt, vergiss es, das geht doch sowieso nicht. Und ich habe alles gesagt, mit Gott kann ich alles. Ich habe mich darauf berufen. Und ich habe gekämpft da 2 Stunden unten im Keller. Und das Wasser stand immer noch da. Und immer wieder kam diese Stunde, die Stimme. Und mir war nicht bewusst, dass das ein geistiger Kampf ist, weil ich kannte das ja noch nicht. So, und dann, die Spindel war 4,80 Meter drin, hat noch 20 Zentimeter. Und dann kurbel ich und auf einmal, und der Abfluss war frei. Da bin ich in den Dreck auf die Knie gegangen und habe ihm erstmal gedankt. Und von da an war mir bewusst, das war ein geistiger Kampf, weil diese Stimme, das war nicht der Heilige Geist, das war jemand ganz anderes. Und wenn du diese Siege dann hast, dann habe ich damals einen Bekannten angerufen, sagte, ja, bei mir war er auch schon der Keller verstopft und so weiter. Die Maschen des Feindes sind immer wieder die gleichen, er hat nichts Neues auf Lager. Fange an, auf die Stimme Gottes zu hören. Du musst dann auch lernen, wer spricht zu dir? Weil es gibt viele Stimmen. Wenn du Stimmen hören willst, wirst du Stimmen hören. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ob es Gottes Stimme ist, das ist ein Unterschied. Und wenn du dann diese Verbundenheit hast, diese innige Zweisamkeit mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, dann spricht er zu dir, mein lieber Sohn, ich liebe dich. Und deswegen lasse ich dich nicht so, wie du bist, weil wir müssen verändert werden, zum Guten hin. Und an dieser Veränderung bin ich heute immer noch dran. Ich bin nicht fertig. Sei absolut ehrlich und auch Gott gegenüber. Das heißt auf Deutsch, räum dein Leben auf. Räum dein Leben auf, weil er weiß es doch sowieso, was wir alle schon getan haben. Und das musste ich auch. Bevor ich gläubig geworden bin, bin ich fremd gegangen. Ich habe die Ehe gebrochen. Das ist schlimm. Die Erika wusste nichts davon. Und dann eines Tages kam die Erika zu mir am Anfang, wo ich in die Gemeinde gegangen bin, hat gesagt, sie will den kirchlichen Segen haben. Jetzt war ich im Dilemma. Soll ich das verschweigen, mir den Segen geben lassen, obwohl ich so einen Schritt hinter mir habe? Das konnte ich nicht. Wenn du Gott liebst, kannst du es nicht. Also musste ich es offenbaren. Soll ich euch was sagen? Die Erika hat das total cool aufgenommen. Ruhig. Natürlich war sie enttäuscht. Das ist normal. Aber sie hätte auch recht, jedes Recht gehabt zu gehen. Aber ich habe gesagt, okay, es liegt hinter uns. Und jetzt holen wir uns den kirchlichen Segen. Wir haben nochmal kirchlich geheiratet in der Gemeinde. Und dafür bin ich dankbar, dass sie so darauf reagiert hat. Aber du musst aufräumen. Egal, was für Hämmer du gebracht hast, das bringt alles nichts, weil das Sünde trennt uns immer von Gott. Fange an, Menschen in deiner Umgebung zu lieben und nicht mehr zu verurteilen. Auch das musste ich lernen. Bei mir gab es immer so ein Möbelstück im Schrank. Ich habe gesagt, Depp, reingetan, Schublade zu. Ich habe die verurteilt und die waren gefangen in meinem Schrank. Jedes Mal, wenn der mir dann begegnet ist, kam das Wort Depp. So, das tut mir heute leid, dass ich so gehandelt habe. Wir haben einen menschenverliebten Vater im Himmel und deswegen kannst du es dir nicht erlauben, Menschen in Schubladen zu stecken, wo sie gebunden sind und nicht mehr herauskommen. Machst du Johannes 3, Vers 16, die Bibelstelle, die kennt doch jeder, oder? Oder? Das gehört zur Basic von uns. Ich sage das immer wieder, weil auf diese Bibelstelle kannst du dich berufen. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Das muss eigentlich jeder wissen, weil das ist wichtig. Darauf kannst du aufbauen. Aber, jetzt kommt das Aber. Hast du die Bibelstelle wirklich richtig schon verstanden? Gott hat mir das letztes Jahr aufgeschlossen. Was bedeutet denn, so sehr hat Gott die Welt geliebt? Was ist die Welt? Wisst ihr das? Wenn die Bibel spricht von Welt, es gibt so ein paar Wörter in der Bibel, da müssen wir wissen, was sie bedeuten. Die Welt bedeutet alles, was Gott nicht anbetet, alles, was Gott verachtet, alles, was Gott lächerlich macht, was Gott hasst, was Gott anklagt. Also, wenn wir mal die zweite Bibelstelle zeigen, was das wirklich bedeutet, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Menschen, die ihn nicht anbeten, verachten, lächerlich machen, hassen und anklagen, geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Gott liebt die Menschen und deswegen haben wir kein Recht, sie zu verurteilen, abzuwerten oder sonst irgendetwas. Und wir müssen da wirklich aufpassen, was wir tun, weil das hier zeigt wirklich, wie Gott ist. Er liebt uns über alles. Egal, was du gemacht hast, das spielt überhaupt keine Rolle. Danke, spielt überhaupt keine Rolle. Der berühmte Teppich, unter dem da alles gekehrt wird, immer, der wird hochgehoben, wenn was vorgefallen ist, runtergekehrt, Teppich wieder drauf. Dafür ist der Teppich eigentlich nicht geschaffen worden. Weil, wenn wir das oft genug machen, wird der Teppich so Beulen haben. Und eigentlich ist der Teppich gemacht worden, damit er nicht über den kalten Boden laufen muss, dass er schön weich, warm ist und so weiter. Und wir müssen anfangen, Klartext zu reden. Auch ich musste das lernen. Hebst du immer den Teppich hoch und kehrst alles drunter oder triffst du eine Entscheidung, wo du sagst, okay Herr, tut mir leid, ab heute werde ich mich ändern und werde meinen Bruder oder Schwester, die ich liebe, dann mal zur Rede stellen, warum. Ich weiß, das ist ein heißes Thema, aber Gott will doch nicht, dass wir übereinander tratschen. Wir haben sogar unterschrieben in der Gemeinde, wir reden miteinander und nicht übereinander. Und der Teppich ist ein Beispiel für übereinander sprechen. Der zweite Aspekt, der mir bei diesem Punkt klar geworden ist, wenn du dir das anhörst und nichts sagst, was passiert dann eigentlich? Dann gibst du dem anderen Recht darüber, was er gesagt hat. Und meine Frage ist jetzt, willst du das eigentlich? Willst du das eigentlich, wenn jemand ankommt und sagt, hier, hast du gehört, was der und der gemacht hat? Also ich habe mich entschlossen seit 2 Jahren, ich breche dann sofort das Gespräch ab. Nichts. Es gibt nichts mehr. Dann ist Feierabend. Oder wenn ich etwas sehe, was nicht so ganz vereinbar ist mit Gottes Wort, ich spreche die Menschen an. Weil, wenn ich sie nicht liebe, lasse ich die so, wie sie sind. Wenn ich sie liebe, dann sage ich hier, hör mal hin, das war nicht okay. Ich weiß, der Schuss kann auch nach hinten losgehen, aber Gott ist auf deiner Seite Und das ist ja seine Ordnung. Weil er hat es ja gesagt in Lukas 17, Vers 1 bis 3, Dennis. Er sagt zu seinen Jüngern, Verführung wird kommen, sie ist unabwendbar, aber wehe dem, durch den sie kommt. Es wäre besser für ihn, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt wird und er ins Meer geworfen würde, als dass er einen von den Geringen zu Fall bringt. Seht euch vor, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht und wenn er umkehrt, so vergib ihm. Das ist unsere Aufgabe. Weise ihn zurecht, nicht mit dem Hammer, liebevoll. Und wenn er nicht will, dann hat er halt Pech gehabt. Aber du hast deine Seite auf dem Sauber gemacht. Ja? Du fährst eine klare Linie. Und dann wird sich etwas verändern. In deinem Umfeld, in deiner Familie, auf der Arbeitsstelle, wenn du, auch wenn du es hörst, wie die anderen übereinander sprechen, sagst du, nein, ich sehe das ein bisschen anders. Und sie werden die Arbeitskollegen, du färbst doch ab. Wenn du das Licht ins Dunkle bringst, du bist das Licht, du brauchst dich nicht fragen, Herr, warum muss ich als Einziger in dieser Firma sein, die alle so ungläubig sind? Du bist das Licht. Du bist das Wort für diese Menschen. Und du musst strahlen. Und dann werden die sich auch verändern. Das sehe ich an meinen Arbeitskollegen genauso, wie die sich verändern, wie die früher gedacht haben und wie sie heute denken. Die sagen, ja, wir wissen, Bernd. Und schon ist doch gut, brauche ich gar nichts mehr sagen. Ein wahrer Mann Gottes befolgt Gottes Gebote, auch wenn es ihm Mut und Überwindung kostet. Aber du wirst auch den Segen dann haben. Jeder von uns war schon einmal der größte Sieger. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, Bernd, woher willst denn du das wissen? Arbeitsstelle, Berufsausbildung, Führerschein, Schule, Bundesjugendspiele. Warst du da schon überall der Sieger oder warst du immer nur der Vierte, Zehnte, Zwanzigste? Geh doch mal in deinem Leben zurück. Ganz zurück. Du warst schon einmal der größte Sieger aller Zeiten. Und das muss uns bewusst sein. Und dazu habe ich einen kleinen Videoclip dabei. Ich nehme den mit Humor. Ist dir das bewusst? Du warst der Sieger. Du bist der Sieger. Das muss uns bewusst sein. Von den 250 Millionen kleinen Spermien warst du der Einzige, der es geschafft hat. Überleg dir das mal. Was sehen wir? Gott hätte auch 10 Spermien nehmen können und sagen, na komm, mach doch mal Überfluss bei Gott. Bei Gott gibt es Überfluss in jedem Bereich. Und du warst der Sieger. Du bist heute noch der Sieger. Bloß irgendwann in deinem Leben kam einer an, hat gesagt, du kannst nichts, die berühmten 2 linken Hände, du bist nichts, du wirst nichts. Das müssen wir alles abschütteln. Du bist wertvoll. Du bist einzigartig. Gott hat dich schon gesehen, bevor er die Welt erschaffen hat. Hat er schon gesehen, dass du hier sitzt, dass du kostbar bist, dass du etwas zu geben hast. Und wenn dein Leben nicht so verläuft, wie du es dir wünschst, dann verändere etwas. Dann werden sich auch die Ergebnisse verändern. Und das wird Zeit, dass wir das wirklich alle zusammen machen. Dass jeder Einzelne anfängt zu ändern und zu strahlen. Im Reich Gottes gibt es Sterne und es gibt Kerzen. Egal, was du bist, es ist egal, was du bist. Aber Hauptsache, du brennst für Jesus. Das ist das Wichtigste. Und Zusammenfassung. Deutschland braucht Männer, die Verantwortung übernehmen für sich selbst und dann auch für andere. Männer, die von ganzem Herzen Entscheidungen treffen nach Gottes Vorbild. Männer, die sagen, ja, ich stehe für meinen Gott ein, egal was es mich kostet. Und es dann auch offen bezeugen durch ihr Handeln. Männer, die ihren Familien vorstehen, die ihre Frauen lieben, führen, ein Leben lang die Treue halten, die die besten Väter sind, ihre Kinder lieben, erziehen, ihnen Grenzen setzen und ein gutes Vorbild sind. Denke daran, bevor du ein Mann wirst, musst du erstmal Sohn gewesen sein. Das ist wichtig. Das ist ein Prozess. Und der Weg vom Sohn zum Mann fing bei mir mit einer Entscheidung an, wo ich gesagt habe, Jesus, du bist ab heute der Herr meines Lebens. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und auch heute will ich jemanden fragen, Ist jemand hier, der heute diese Entscheidung getroffen hat, für sich ganz persönlich, wo er gesagt hat, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Weil Männer wollen am Anfang keine Beziehung mit Jesus haben. Männer wollen immer erobern, Krieg führen, kämpfen. Bist du bereit, den Kampf mit Jesus aufzunehmen, für Jesus? Wenn jemand da ist, hebe er die Hand. So war es bei mir damals auch in Hadamar. Und es hat mich viel Überwindung gekostet. Nach vorne zu gehen, auf der letzten Reihe und zu sagen, oh. Und mein erster Gedanke war natürlich, wo der Aufruf kam, was sollen dann die anderen denken? Aber es ist so vollkommen egal, was die anderen denken. Wir freuen uns. Und auch am Livestream, wenn jemand da ist, trifft diese Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die das ganze Leben verändert. Und wenn Sie dann diese Entscheidung getroffen haben, dann können Sie unserem Pastor ruhig eine Mail schreiben. Er wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, wird Ihnen etwas zukommen lassen. Und Sie werden etwas anderes erleben, weil der Heilige Geist wird einziehen. Und das ist das Kostbarste, was es gibt. Die E-Mail-Adresse ist pastor@cclm.de. Und wir verabschieden uns jetzt vom Livestream. Danke, dass Sie zugehört haben. Und es wird noch eine zweite Predigt geben. Männer 2 wird es geben demnächst. Danke. So, ich bin noch nicht am Ende. Ihr müsst wissen, das Thema hat mir schon lange auf der Seele gebrannt. Und mein Thema von heute war ganz anders, wie ich es gedacht habe. Ganz anders. Aber je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr hat Gott gesagt, nee, er hat mir einen Baum gezeigt, einen schönen Baum, und ich wollte oben an die Spitze gehen. Sagt er, nee, bei diesem Thema heute musst du erstmal an die Wurzel gehen. Und dann beim nächsten Mal kommen wir an die Spitze dran, was ich eigentlich sagen wollte. Und jetzt würde ich gerne mit euch noch zusammen das Übergabegebet sprechen. Und danach können die Männer nach vorne kommen. Es wird ein Team hier stehen. Wenn dir bewusst geworden ist, dass du nie Sohn warst, triff eine Entscheidung. Tu Buße darüber. Fange einen Neustart an. Auch wenn dein Vater nicht mehr lebt, du kannst trotzdem ihm vergeben. Wenn du Verantwortung abgelehnt hast, komm nach vorne, tu Buße darüber. Weil wir müssen unser Leben aufräumen. Und wenn du Entscheidungen treffen willst, dann komm nach vorne, lass dir dienen. Und diese Zeiten hier sind wichtig, wo Entscheidungen getroffen werden vor Zeugen. Das macht etwas mit dir. Und ich bin Gott dankbar dafür, für diese Zeiten, weil das sind ganz intensive Zeiten, wo du auch nochmal dein Leben spiegeln kannst, wo Gott dir zeigt, was du vielleicht alles so verkehrt gemacht hast. Und das werden wir jetzt machen. Wollen wir zusammen noch beten? Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dass du am Kreuz gestorben bist. Und nach 3 Tagen auferstanden bist. Ich bin ein Sünder. Es tut mir leid. Von heute an bist du der Herr meines Lebens. Bis zu meinem letzten Atemzug. Amen. So, jetzt habe ich die Teams zusammengesucht natürlich. Und dann hat mir doch einer geschrieben, er kann das nicht. Pino, du wächst an deinen Herausforderungen, weil nicht du betest noch im Fleisch, sondern der Heilige Geist betet. Und die Rosa, die lacht jetzt neben dir, die darf auch dienen, dafür danke ich euch. Und nutzt diese Zeiten. Ob du dich der Gemeinde zugehörig fühlst oder nicht, es spielt überhaupt keine Rolle. Es geht hier um dich und um Gott und um deine Sicht. Und dann, wenn du diese Entscheidung triffst, dann kann er etwas verändern und wird Geschichte schreiben mit dir. Wir sind History Maker. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.